Wir wollen heute ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament hören und schlagen dazu den Hebräerbrief auf. Und zwar Hebräer, Kapitel 2, Vers 5. Da heißt es in Hebräer 2, Vers 5, den Nicht-Engeln hat er unterworfen, den zukünftigen Erdkreis, von welchem wir reden. Soweit Gottes Wort. Wir wollen heute einiges aus dem Auftrag, aus der Tätigkeit der Engel hören. Und zwar so, wie Gottes Wort uns dies mitteilt. So, zugleich auch sollen diese hier zu verkündigenden Worte zur Abwendung mystischer Überlegungen dienen. Auch das soll gesagt werden. Denn geradezu die Engel werden von dieser Seite immer wieder in unnüchterne Verbindungen hineinverwickelt. Die armen Engel können gar nichts dazu. Zunächst müssen wir im Auge halten, dass dieser Brief, aus dem wir unser Textwort verlesen haben, an die Hebräer geschrieben ist. Und ich möchte der Unterweisung wegen immer wieder darauf aufmerksam machen, um ein Wort Gottes recht zu verstehen, ist es erforderlich, dass wir immer wieder uns daran erinnern, an wem ist hier geschrieben. Deren Geschichte einst mit dem Dienst der Engel so sehr, sehr eng verbunden oder durchdrungen war. Auch hatten sie durch ihre Mitwirkungen das Gesetz empfangen, sagt die Bibel. Und diese Tatsache war für die Hebräer ein Anlass, sich sehr, sehr zu rühmen, dass sie nach Apostelgeschichte 7, Vers 53 das Gesetz durch Engelanordnungen empfingen. Die Hebräer sahen es als einen Gottesbeweis an, dass Engel sichtbar wurden oder dass Engel wirksam wurden. Das war ihnen der größte Gottesbeweis der Gegenwart des Herrn. Und jetzt, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden waren, da standen sie in weit köstlichere Beziehungen zu Gott. Es ist eben und bleibt eben ein Unterschied, ob wir durch Engel oder ob wir durch Christus Gott nahe gebracht werden. Ich hoffe, dass wir das unterscheiden können. Sobald wir uns mit diesen himmlischen Geistwesen beschäftigen, diesen Gewaltigen an Macht und Stärke, denke dabei an ein Wort des Alten Testaments in 4. Mose 13, Vers 33. Da sagen die Israeliten, wir kamen uns in unseren Augen wie Heuschrecken vor. Das waren aber noch gar keine Engel. Das waren nur erst einmal Riesen. Das waren die Enaks. Da kamen sie sich schon wie Heuschrecken vor. Das ist ein Ding von etwa 40 Millimeter Länge. Im Mittel. Wenn das nun hier auf diese Mächtigen und Gewaltigen, von denen Gottes Wort Bezug nimmt, Anwendung findet, dann können wir uns nur in mikroskopischen Größenordnungen noch sehen. So erfasst uns eben gleichzeitig eine gewisse Ehrfurcht, ein Staunen, weil wir erkennen, dass diese Macht eine Schöpfungsäußerung unseres gewaltigen Gottes ist. Wie groß ist der Herr, der solche Wesen schaffen kann in Myriaden? Und jeder dieser Engel hat eine für unsere Begriffe oder vergleichsweise unvorstellbare Macht. Wir werden das heute noch hören. Und dabei verspüren wir zugleich und sofort, dass wir uns einem für unsere Begriffe geheimnisvollem Gebiet zuwenden, wodurch wir sofort verunsichert sind, wegen der erkennbar unserer Größenordnung und unserer Macht im Vergleich. Nicht, dass wir Komplexe bekommen, das nicht. Es sind ja Geschöpfe aus seiner Hand, aus der Hand Gottes. Und dabei kann allein uns das Licht der Heiligen Schrift eine notwendige und erforderliche Leuchte sein. Und außerhalb dieser Schrift wollen wir auch da gar nichts sagen, denn wir würden uns zweifelsfrei in das Gebiet der Spekulation ergehen. Über sehr viele bestehende Fragen zur Engelwelt schweigt einfach das Wort Gottes. Und auf die Frage, warum Gottes Wort schweigt, könnten wir nur antworten: Der große und allmächtige Gott lässt uns gewisse Dinge der gegenwärtigen Realität nicht sehen. Gut, weshalb nicht? Damit wir aus Glauben wandeln. Und durch den Glauben auch unseren Lohn empfangen können, den Gott allein und einzig in den Glauben hineingelegt hat. Das Wort Gottes berichtet nicht viel über die Erschaffung der Engelwelten aus der Vorzeit, außer in Psalm 33, Vers 6. Und dennoch werden sie in diese Erschaffung mit einbezogen, wie Gottes Wort dies tut. Wenn die Schrift von der Schöpfung aller Dinge redet, da finden wir sie mit, indem sie die unsichtbare Welt, wie es heißt, die Fürstentümer und Gewalten mit nennt und dabei sagt, dass alles durch ihn und für ihn geschaffen ist. Nun zurück zu unserem Ausgangspunkt des Textwortes. Diesem Wort nach hat Gott nicht den zukünftigen Erdkreis den Engeln unterworfen. Hier tut sich an dieser Stelle die Frage auf, und jetzt wollen wir sehen, ob wir im Worte Gottes zu Hause sind. Was ist der zukünftige Erdkreis? Und jetzt möchte ich einmal in die Herzen der Einzelnen hineinschauen können, wie mit einer Digitalschrift lesen können, was die Einzelnen nun sich darunter vorstellen. Wir sind doch überzeugt, wir sind im Worte Gottes zu Hause. Was ist der hier benannte zukünftige Erdkreis? Naja, wir sehen, dass wir das Wort des Herrn sehr nötig haben, immer wieder zu hören. Soll hier, das ist erst eine Frage, die ich vorwegnehme, etwa gemeint sein, 2. Petrus 3,13, die neue Erde, die dort angesprochen ist? Da müssen wir sagen, nein. Nun, wir wollen nicht lange auf die Folter spannen. Als der Ausspruch in Hebräer 2, Vers 5 geschah, da war man betreffs der rund 2000 Jahre langen Gnadenzeit ganz genau am Anfang. Am Anfang der Gnadenzeit. Denn dieser Brief wurde noch in der Urgemeindezeit geschrieben. Es ist zwar ein Spätbrief, aber er gehört zur Urgemeindezeit, ein Brief, der ja noch an die Urgemeinde zu Jerusalem gerichtet war. Damit wird einiges klar, aber ich möchte es noch genauer spezifizieren. Das, was seit Golgatha geschah, das war zukünftiger Erdkreis. Das lag vor ihm, seit Golgatha. Welche nicht den Engeln, wie es hier heißt, sondern dem Christus unterworfen sein soll. Es ist das Reich seines lieben Sohnes. Das ist nicht den Engeln unterworfen. Darum nach Vers 2 in unserem Textwort, das durch Engel geredete Wort bei Übertretung empfing gerechte Vergeltung. Vers 2, Gesetzeszeit. Wer das Wort der Engel übertrat, welches Gott durch die Engel reden ließ, empfing Vergeltung. Die Bibel sagt gerechte Vergeltung. Und in Vers 3, wie werden wir entfliehen? Das ist unsere Zeit. Wenn wir eine so große Errettung, und ich füge etwas ein, des Verständnisses wegen, der Gnadenzeit vernachlässigen. Den Verkündigungsanfang man durch den Herrn empfangen hat. Denn der Herr gab den Jüngern den Auftrag dafür. Und darum redet der Schreiber des Briefes in Vers 5 von der Gerechtigkeit Christi. Hier heißt es, von welchem wir reden. Der Schreiber des Hebräerbriefes war also nicht allein. Er hatte andere Brüder oder Gläubige oder Schwestern noch mit bei sich und redet hier in der Wir-Form, wie Paulus das auch oft in seinen Briefen tut. Ich behaupte jetzt nicht, dass Paulus der Schreiber dieses Briefes ist. Ich wollte das nur zum Vergleich gesagt haben. Nun, als Gott die für unsere Augen sichtbare Erde schuf, da war die Engelwelt bereits vorhanden. Sie ist also weit, weit älter als wir Menschen. Und diese Engelwelt ist nicht, damit sich niemand täusche, eine Woche vor den Menschen geschaffen worden. Das liegt weit, weit zurück. Das sage ich. Da war sie vorhanden, denn nach Hiob 38, Vers 4 bis 7, da jauchzten die Söhne Gottes vor Freude über die mannigfaltige Weisheit Gottes. So steht's dort geschrieben. Und das, was sie jauchzend machten, war etwas, das möchte ich hier sagen, auch dafür haben wir Bibelstellen, dass wir hier auf dieser Erde die Abbilder der himmlischen Dinge besitzen. So steht es geschrieben. Die Abbilder der himmlischen Dinge. Und da sahen die Engel, wie dieser große Gott die Wesenszüge der Herrlichkeit des Himmels in einen Ausdruck von Materie, wie in einem Sandkasten, nachvollziehen konnte bis zu der Darstellung Gottes seiner selbst in der Krone der Schöpfung der Menschen. Alles das in Materie. Das war Gewalt. Die Engel waren hingerissen. Für sie blieb nur noch Anbetung und Jubel über. Für diesen gewaltigen Gott. Das hatten sie noch nie erlebt. So etwas war in den Gedanken von Engeln und Engeloberschen und Majestäten noch nie zusammengetragen worden. Was Gott da vor ihren Augen tut. Grandios, unser Gott. Es gebietet ihm Ehre zu erweisen, ihm Ehre zu bringen. Es gebührt ihm, alles das zu Füßen zu legen, was wir unser Eigen nennen. Damit wir ihm dienen in ganzer Hingabe, in ganzer Auslieferung an dem, der für uns Gott sich geopfert hat, am Kreuz. Sie jauchzten vor Freude über die mannigfaltige Weisheit Gottes. Wir freuen uns, wenn der Herr wiedergekommen sein wird, wenn wir die nicht mehr die Ebendinge in der Materie, sondern die Urbilder der geistlichen Schöpfung der Herrlichkeit des Himmels betrachten werden. Die ganze Ewigkeit wird dafür bestimmt sein, um aus dem Staunen nicht mehr herauszukommen. Und wir werden uns nicht satt sehen und wir werden nicht satt hören durch all die Ewigkeiten zu Ewigkeiten. Welch eine Weisheit dem allein lebendigen Gott obliegt, dem wir gehören dürfen, wenn wir sein sind. Wenn im Alten Testament von Söhnen Gottes geredet wird, wie zum Beispiel in 1. Mose 6, Vers 2 und Vers 4 oder in Hiob 1, Vers 6 und so weiter, dann sind dies immer Engel und niemals Menschen, wie manche gemeint haben. Oder gar noch gesagt haben, das seien Wiedergeborene gewesen. Das konnten sie gar nicht sein. Denn Wiedergeborene können wir erst sein, seitdem der Heilige Geist nach dem wunderbaren Werk Jesu am Kreuz ausgegossen worden ist. Nun, diese Engel, war gesagt, die waren schon lange, lange vor uns existent. Damit waren sie die ersten Söhne. Denn auch uns ist die Sohnschaft gegeben, sagt das Wort Gottes. Und hier finden wir, dass die ersten Söhne nicht immer erbberechtigt sind. Wie auch die Engel als Söhne Gottes kein Erbteil haben oder hatten. Wie der erste Sohn Abrahams, welcher Ismael hieß, auch kein Erbteil besitzen durfte nach der Weisung Gottes. So besitzen auch diese Gottessöhne als Engel angesprochen kein Erbteil im Himmel. Sie sind nicht erbberechtigt. Und diese Engel haben aber das gewaltige Erbteil gesehen. Und das spielt auch in diese Engelrebellion von damals mit hinein, welche mit dem Niederwurf im Zusammenhang zu bringen und zu sehen ist. Als von uns Menschen redet, das Wort Gottes über Menschensöhne, wie wir das in Psalm 45, Vers 2 finden. Da heißt es Menschensöhne, aber nie spricht das Wort des Herrn über uns als von Engelsöhnen. Mit Sicherheit sind wir da nicht gemeint. Und diese Engel unterscheiden sich zugleich wesenhaft von den Menschen. Denn Engeln ist niemals der gewaltige und wunderbare Auftrag zuteil geworden, seid fruchtbar und mehret euch. Die Engel hatten einen solchen Auftrag nicht. 1. Mose 1, 28. Es sei die irdische oder die himmlische Welt. Über die Engel spricht der Herr. Sie heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Wir lesen das in Lukas 20, Vers 35 bis 36. Während Gott, der allmächtige Herr, nur ein einziges Mal, ein einziges ein Menschenpaar schuf und dieses zur Vermehrung setzte, zur Bevölkerung der Erde bestimmte, wurde die Engelwelt nicht um einen einzigen Engel durch Fruchtbarkeit vermehrt. So wie Gott einstmals diese Engel schuf an Zahl, so sind sie dies auch heute noch. In der Zwischenzeit ist nicht ein einziger geworden. Hat sich keine Vermehrung zugetragen. Die Engel existieren überhaupt durch Schöpfervollmacht und nicht infolge von Vermehrung, wie der Mensch heute lebt in seinen Milliarden der Anzahl. Zwar gibt es eine Vermehrung der Geister, und das geschieht durch Spaltung derselben, aber neue Geister als solche werden jedoch dabei nicht ins Leben gerufen. Das müssen wir festhalten. Das müssen wir erkennen. Ich darf das ganz einfach sagen, dass die Erretteten heute alle, soweit sie zur Wiedergeburt gelangt sind, den Heiligen Geist besitzen, aber es gibt nur einen Heiligen Geist. Das leuchtet uns auch ein. Wegen der Wiedergeborenen gibt's nicht Millionen von Heiligen Geistern. Es gibt nur einen. Jeder einzelne Engel ist individuell von Gott erschaffen. Sie vermehren und sie vermindern sich nicht als Persönlichkeit. Auch sterben sie nicht in der uns bekannten Weise durch Alter oder durch Krankheit. Alles das ist den Engeln fremd. Was aber ihre persönlichen Eigenschaften angeht, so ist ihre ihnen zugewiesene Macht für unsere menschlichen Begriffe unfassbar. Die Zahl ihrer Menge ist im Worte des Urtextes schon mit Myriaden angegeben, ausgedrückt. Die Unzahl des Zehntausendfachen, also Zehntausende mal Zehntausende in die Multiplikationen gebracht. Damit haben wir ihre Zahl noch nicht. Unvorstellbar. Ihr Einzelauftritt im Objekt kann Legion sein, vielleicht auch in der Mehrzahl. Und das sind 3000 bis 4000 an Zahl, von ihrer Macht und ihrer Herrlichkeit zeugen viele Stellen im Alten und im Neuen Testament. Ein einziger dieser Engel, ein einziger, der uns im Worte Gottes benannt ist, schlug einmal 185.000 Assyrer im Handumdrehen nach 1. Könige 19, Vers 35. 185.000! Und die Bibel sagt nicht, dass der zum Schwitzen gekommen ist. Der hat das mit links gemacht. Da war es erledigt. Hier sehen wir, dass der sich nicht verausgabt hat. Welch eine Macht liegt einem solchen Engelwesen zugrunde. Schöpferisch von Gott hineingelegt. Ach, welch großen Gott haben wir, der seine Geschöpfe, seine Diener erforderlicherweise schon mit einer solchen Macht ausrüsten muss, um ihm zu entsprechen. Wer sind wir? Kein Wunder, wenn die Bibel Gottes Wort als von uns von der Made redet. Wir wissen ja, was das ist. Sogar die Macht des Herrn bei seiner zweiten Wiederkunft, und zwar die zum Gericht, bringt das Wort Gottes in einer Verbindung mit den Lichtengeln. Wenn er vom Himmel kommen wird, mit den Engeln seiner Macht, also die Macht Gottes drückt sich in seinen Engelscharen aus. In flammenden Feuer, 2. Thessalonicher 1, Vers 7 bis 8. Diese Engel sind hier angetan, im Auftrag als Gerichtsengel zu erscheinen, in flammenden Feuer. Hier zeigt also an dieser Stelle Gott seine Herrlichkeit in Macht. Gott hat verschiedene Ausdehnungen seiner Gebiete an Herrlichkeit, und hier haben wir es mit der Herrlichkeit seiner Macht zu tun. Durch seiner vielen Gotteseigenschaften an sich. Und zwar im Glanze der Gerechtigkeit des Gerichtes wird dort diese seine Erscheinung beinhalten. Da umgibt ihm, dem Sohne Gottes, der zu diesem Gericht kommen wird, und zwar ganz persönlich. Er wird diese Sache persönlich zum Abschluss bringen. Und es umgibt uns ihm die ganze Herrlichkeit des Vaters und seiner heiligen Engel. So steht's geschrieben. Und kein Wunder, dass angesichts der vielen Macht sich dann jedes Knie beugen muss. Und alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Und da bleibt nicht einer dieser über, die gegen Gott stehen. Und da wird alles umgeworfen, was sich wider den Christus erhebt. Das sind Geschehnisse, an denen wir daran teilhaben. Denn in diesem Christus sehen wir uns, denn wir sind der Christus. Er das Haupt, wir seine Glieder nach der Lehre des Epheserbriefes. O, wozu hat der allmächtige Gott uns berufen? Zu solch wunderbaren Dingen, wenn wir an ihn glauben, gleich wie die Schrift sagt. Nicht glauben wir unser Verstand, in seiner Verfinsterung uns dies zulässt, sondern wie die Schrift sagt, redet die Bibel Gottes Wort. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Den sollten wir akzeptieren. Auch hier sind es wieder Engel, welche er, der Herr, aussendet, und sie werden aus seinem Reiche, da heißt es, alle Ärgernisse zusammenlesen und die das Gesetzlose tun. Und sie, die Engel, werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen nach Matthäus 13, Vers 41 bis 42. Das ist die Stelle, von der auch hier in den Evangelien gleichbedeutend mit der Offenbarung redet. Es wird der Tag sein, an welchem der Sohn des Menschen so jeden vor den Engeln bekennen wird, die ihn, Gott und Christus, vor Menschen bekannt haben. Markus 8, Vers 38. In der Erwähnung des Herrn als den Erstgeborenen aller Schöpfung werden dabei auch unsichtbare Throne, das heißt unsichtbar nicht für Gott, nicht für Geistwesen, sondern für uns unsichtbare Throne, Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten genannt, nach Kolosser 1, 16 und Epheser 1, 21. Und das sind Engel. In ihren ganz verschiedenen, von Gott geschaffenen Rangstellungen, die so unterschiedlich sind, die so sehr unterschiedlich sind, dass wir von den kleinsten Geistern, die wir hier von der Schublehre her messen müssten, bis zum 10.000-fachen, bis zur Sonne an Macht erkennen. So gewaltig sind deren Unterschiede. Wir machen uns kein rechtes Bild. Zwei dieser höchsten Engeloberstens nennt die Bibel mit Namen. Gabriel und Michael. Das hat also nichts mit unserem Michael hier zu tun. Das ist er nicht. Während auf der abgefallenen Seite der einstige Lichtträger und gewordene Satan ist. Das Kräfteverhältnis, das ist interessant, ist hauptsächlich für die mit der Bibel Gottes Wort einigen Umgang pflegen, verhält sich zwei vom Licht und einer von der Finsternis. Und das entspricht ganz genau dem abgefallenen einen Drittel gegenüber den zwei Drittel Engeln noch beim Herrn. Er zog mit seinem Schweife ein Drittel der Sterne mit sich fort. Hier wird uns Satan gezeigt. Und die Sterne sind ein Bild der Engel, ein Sinnbild und ein Darstellungsbild der Engel. Ganz kurz nur über diese beiden Engel. Über Gabriel. Gabriel heißt wörtlich übersetzt Mann Gottes. Schön. Ich freue mich bei solchen Aussagen. Habe ich Freude in mir. Über Gabriel redet das Wort des Herrn als von dem, der vor dem Herrn steht. Darum zeigt er auch mehr den Priesterdienst zugehörend, nämlich Botschaften und Nachrichten aus dem Heiligtum heraus den Menschen überbringend. Als himmlischer Evangelist bringt die Botschaft dem Zacharias zur Geburt des Johannes des Täufers und später der Maria die Botschaft der Geburt des Herrn in Lukas 1, Vers 19 und Vers 26. Da haben wir gleich beide. Zweimal trat dieser Engeloberste, dieser Gabriel, in Erscheinung, für uns ungeheuerlich bedeutend, denn sein Auftritt als Nachricht betrifft auch uns, unsere Erlösung, die wir in Jesus, dem Herrn, haben. Da freuen wir uns. Welch eine gewaltige Maschinerie Gott vorher schon anlaufen lässt. Wir brauchen Licht dafür, das zu erkennen. Um nur die Nachricht von diesem gewaltigen Geschehnis anzuzeigen. Über Michael redet das Wort als von dem, der den Kampf gegen alle führt. Da müssen wir aber ein Komma machen. Die wieder Gott auftreten. Gegen die führt er alle Kampf. Und er haut sie alle. Wo immer er Auftrag bekommt. Und dem entgeht nicht einer. Sein Name, der Name Michael, heißt, wer ist wie Gott? Das ist der oberste Kämpfer. Der hat ganz besondere Vollmachten von Gott berufen. Im Alten Testament, da streitet er für das Volk Israel nach Daniel 10, Vers 13. Auch führt er den Streit um den Leib Moses nach Judas Vers 9 und in der Offenbarung Kapitel 12. Da wird er letztmals namentlich von ihm berichtet, wie er seine Engel gegen den Drachen und dessen Engel kämpfen lässt. Der Sieg bei dieser gewaltigen Engelschlacht, die da geschlagen werden wird, ist der Sieg auf der Seite Michaels. Und hier beginnt ein Abschnitt innerhalb des Gerichtes und der gewaltige Triumph des Herrn über alle seine Feinde. Vieles, vieles berichtet das Wort Gottes über Dienst und Auftrag der Engel. Unter ihrem Jubel vollzog sich die Gründung der Erde, wie schon angeführt. Sie sahen, wie der Herr den Menschen aus Erde bildete. Sie sahen das. Und sie sahen, wie die Schlange die Schöpfung wieder verdarb. Sie sahen das. Und auch sahen sie, wie Gott den Weg zum Baume des Lebens durch die Flamme des kreisenden Schwertes versperrte. Sie sahen es. Und danach sahen die Engel, wie Gott in Barmherzigkeit zu den gefallenen Menschen herabließ. Und das konnten sie nicht verstehen. Dabei aber hatten auch sie, diese Engel, Auftrag und Dienst mit Botschaften an Abraham, Isaak, Jakob und so weiter auszurichten. Und dann sahen sie die Untreue und den Unglauben des Volkes Israel und es schmerzte sie ins Herz. Und vor bald 2000 Jahren, da verstanden sie Gottes Wege überhaupt nicht mehr. Da offenbarte man höre und staune sich Gott selbst im Fleische in Christo Jesu. Da schauten sie einen Menschen wandeln, der nicht aus dem Samen des gefallenen Menschen, sondern vom Heiligen Geist selbst gezeugt war. Auf ihm ruhte des Vaters ganzes Wohlgefallen. Sie sahen ihn von den Menschen um sich verworfen zu werden. Getötet und auferstanden. Und in diese Situation bekamen die Engel plötzlich eine Begierde. Davon redet die Schrift. Die bekamen eine Begierde. Wir lesen wörtlich in 1. Petrus 1, 12, sie begehrten hineinzuschauen in diese tiefen Geheimnisse Gottes. Insbesondere sehen sie die Geheimnisse der Vorgänge in der Gemeinde, weil die Gemeinde sein Leib ist. Unerklärliche Vorgänge sehen auch heute die Engel noch in der Gemeinde. Ihr glaubt nicht, was los ist, wenn wir hier die erste Stunde haben. Das macht ihr, ihr werdet es im Himmel mir bestätigen. Aber ihr glaubt nicht, was hier los ist. Wir sind nicht allein. Nicht allein, dass der Herr bei uns ist. Wenn wir hier seines Todes gedenken, da ist was los in der unsichtbaren Welt auf beiden Seiten. Die einen riegeln ab, die anderen klotzen. Aber es ist was los. Eines der größten Geheimnisse für sie ist die Liebe Gottes zu uns. Weil sie nicht allwissend sind, hat Gott ihnen einen Vorhang vorgezogen, weil wir sein Leib sind. Und sie die Würdigkeit um den kommenden Christus nicht vor Zeiten zu wissen. Schon die alttestamentlichen Propheten durften mangels von Unwürdigkeit über den Leib des Christus keine prophetischen Aussagen geben. Und sogar die Engel haben keine Würdigkeit, diese uns verbindenden Geheimnisse der Gemeinde zu wissen. Nur ein Teil, das andere hat Gott mit einem Vorhang für sie verschlossen. Gerade an der Gemeinde soll ihnen diesen Geistwesen die gar mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werden, sagt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 10. Und darum blicken sie auf uns. Sie blicken auf uns und die anderen klotzen auf uns. Aber wir sind der Gegenstand, das Ziel ihrer Beschauernisse. Und um dieser Engel willen, darum sollen die Frauen mit bedecktem Haupte beten, 1. Korinther 11, Vers 10. Darum, die Schwestern bezeugen damit, eine Macht über sich zu haben. Und jetzt hören wir gut hin. Was damals im Garten Eden durch Eva geschah, war die Verleugnung einer solchen Macht einst über sich. Das Wort Gottes war der Eva und dem Adam nahe. Die Eva hat gesagt, wirklich, wir lesen das in der Schrift, Gott hat gesagt, wenn ihr davon esset, sollt ihr sterben. Das sagt die Eva noch. Aber in der Verleugnung dieses Hauptes Gottes hinwegsetzend greift sie nach der Frucht durch das Schlangengeflüster. Und diese Lichtengel nehmen regen Anteil am Heilsweg Gottes mit Menschen. Die Bibel redet darüber und sagt, denn es ist Freude bei ihnen, wenn ein Sünder Buße tut. Wir lesen das in Lukas 15, Vers 10. Wir haben's also in der Hand, durch eifrige Buße die Lichtengel zur Freude anzureizen. Denken wir an die Engel, die Gott seine Diener als Täter seines Wortes und seines Wohlgefallens nennt, nach Psalm 103, Vers 20 bis 21, dann können wir nur staunen. Was mag es darum bei den Gläubigen des Judentums bedeutet haben, als das Evangelium der Gnade die Engel nicht mehr im Vordergrund beließ? Mit welch einer Achtung standen sie Engeln gegenüber? Dass selbst der Johannes, der die wunderbaren Offenbarungen Jesu Christi empfing, schwach wurde und niederfiel, um den Engel anzubeten, der ihnen diese Offenbarungen zeigte. Und Geschwister, ich sage eins, denken wir nicht scheel von dem Johannes. Wir wären in die gleiche Situation verfallen. Denn diese Mitteilungen an Johannes waren so gewaltig, die waren zu gewaltig für ihn. Er konnte es nicht verarbeiten. So dachten viele, dass die neutestamentliche Lehre diese Juden um den Reichtum des so großen Dienstes der Engel gebracht habe. Aber das Gegenteil war der Fall. Der Apostel zeigt ihnen, dass sie nichts eingebüßt hatten. Er fragt und stellt im Fragezeichen die Aussage, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche die Seligkeit ererben sollen? So wie sie einstmals unserem Herrn in seiner Niedrigkeit im Fleische dienten, so dienen sie jetzt denen, die der Herr sich in seinem Blute so sehr, sehr teuer erworben hat. Nachdem also das Reden des Sohnes da ist, müssen die Engel uns gegenüber schweigen. Weil wir sein Leib sind, auch treten sie öffentlich damit ganz zurück. Weil unsere Haushaltung der Gnade dies erfordert. Die Engel stehen im Verhältnis des Gehorsams vor ihrem Gott. Wir aber besitzen die Gnade seiner Liebe. Daher müssen sie heute noch zurückstehen, weil der Herr uns in seine Gegenwart zieht. Amen.